Inwiefern verschärfen sich denn derzeit die Formen der sozialen und ökonomischen Ungleichheit, die es ja vorher sowieso auch schon gab? Inwiefern ist Corona auch eine soziale Krise?
Genau, also ich glaube, der Begriff Verschärfung trifft ganz gut, was passiert. Also man kann eine Intensivierung und Zuspitzung bestehender gesellschaftlicher Konflikte beobachten. Und quasi die Konflikte, die sich jetzt gerade breit machen, die meisten von denen sind aber jetzt nicht erst durch Corona entstanden. Also ich finde, die Pflege ist ein sehr gutes Beispiel. Da gibt es seit Jahren Arbeitskämpfe um die Arbeitsbedingungen, um die Überlastung der Pflegearbeitenden und um die schlechte Bezahlung. Und durch die Ansteckungsgefahr durch Corona, durch die Überlastung des Gesundheitssystems durch Corona, hat sich die Überlastung der Pflegekräfte jetzt nochmal intensiviert. Die Arbeitsbedingungen haben sich nochmal verschlechtert, unter anderem und durch das gesundheitliche Risiko, was jetzt mit Corona einhergeht. Genau, und die prekäre Lage von Arbeitenden in der Pflege hat sich verstärkt. Und auch andere Probleme, wie zum Beispiel zu enger Wohnraum für Familien mit vielen Kindern, das sind Probleme, die auch schon vor Corona eine starke Belastung für Familien mit niedrigen Einkommen darstellen. Also wenn Geschwister sich Zimmer teilen müssen und es zu Konflikten führt, es keinen ruhigen Ort für Hausaufgabenhilfen gibt und so weiter. Und dadurch, dass man jetzt so auf seine eigenen vier Wände zurückgeworfen ist durch Corona, spitzen sich auch da quasi die Probleme von Familien nochmal zu und da, wo Kurzarbeit herrscht durch Corona und so weiter. Genau, und ich glaube, dass man daran auch so ganz gut bestehende Ungleichheiten in unserem Gesellschaftssystem erkennen kann, weil sie quasi klarer zutage nochmal treten als sonst, wo wir auch vieles einfach gewohnt sind oder das so kennen. Und finde, auch da sind Erntehelferinnen oder Beschäftigte in der Pflege ein sehr gutes Beispiel, weil es um sowas wie gesamtgesellschaftliche Arbeitsteilung geht. Also gerade wird ja immer der Begriff Systemrelevanz genannt und der trifft für Erntehelferinnen oder Beschäftigte in der Pflege nicht nur im Kapitalismus zu, sondern jede Gesellschaft braucht erstmal Essen und muss sich um ihre Kranken kümmern und so weiter. Und wie diese Arbeit in dieser Gesellschaft organisiert wird, wie irrational das ist und auch auf wessen Rücken quasi, das tritt, glaube ich, gerade nochmal so sehr, sehr stark hervor, weil es Aufgaben sind, die einerseits zum gesamtgesellschaftlichen Interesse sind, aber gleichzeitig privatwirtschaftlich organisiert sind. Das heißt, die Krankenhausbetreiber profitieren nach wie vor von der Privatisierung des Gesundheitssystems und machen einen Haufen Kohle. Und die Beschäftigten tragen aber die Last der gesamten Gesellschaft auf ihren Schultern, müssen noch mehr arbeiten bei erhöhter Ansteckungsgefahr und weiterhin schlechten Lohn und haben auch erstmal gar nichts davon, dass sie diese Verantwortung tragen, sondern ja, es ist eine gesellschaftliche Last, die da auf ihren Rücken irgendwie getragen wird. Und ich finde, die Intensivierung von sowas wie Arbeitskonflikten lässt sich da auch nochmal besonders gut zeigen. Also in NRW wird gerade ein Gesetzesentwurf diskutiert, der Arbeitszwang von Pflegepersonal bei Androhung von Strafen vorhat. In Bayern wurden auch ganz viele Arbeitszeitregelungen verändert. Also die Arbeitspausen wurden verkürzt und weitere Arbeitsschutzmaßnahmen wurden gelockert.
Ja, ich finde halt was, also auch anschließend an das, was Lisa gesagt hat, ich finde, dass die Krise gerade ziemlich vieles so sichtbar macht, was sowieso schon, also irgendwie als gesellschaftliche Selbstverständlichkeit erstmal daherkommt, aber natürlich immer wieder Grundlage für soziale Prekarität und Unsicherheit ist. Also eben vor allen Dingen, dass man also gerade jetzt sieht, wie nahe man eigentlich immer dem Punkt ist, wo man also grundsätzliche Lebensbedürfnisse nicht mehr befriedigen kann. Also jetzt fällt beispielsweise ein Monatslohn aus und dann ist sofort die Frage, kann man sich die Miete noch leisten von der Wohnung, in der man wohnt? Kann man sich weiter Essen leisten und so? Also das sind jetzt schon Punkte, die jetzt nochmal so krass verschärft werden. Also genau, die so aufsitzen quasi auf der Tatsache, dass wir eh unter relativ prekären Lebensbedingungen leben und das wird jetzt nochmal so krass verschärft. Also dass jetzt wirklich Leute am Rande ihrer Existenz stehen, die ja sonst eigentlich ganz gut vielleicht noch durch den Monat gekommen sind. Und genau, also ich würde auch da sagen, dass man da auch, das, also ich glaube, in Deutschland geht es gerade noch so ganz gut, dass der Staat das so ganz gut, also zumindest so ansatzweise auffangen kann. Aber so in anderen Ländern, die diese Mittel nicht haben, verschärft sich das natürlich nochmal krass. Also ich weiß jetzt nicht, wie es mit Italien weitergeht. Da ist ja auch gerade die Frage, ob Italien internationale Unterstützung bekommt, wenn ich das recht verfolgt habe. Und da ist es jetzt zum Beispiel so, dass in Süditalien Leute sich auch anfangen, Lebensmittel zu beschaffen, ohne zu bezahlen, weil sie einfach gar kein Geld mehr haben, um ihre Familien zu ernähren. Genau, oder jetzt in Indien sieht man ja zum Beispiel auch, dass viele so Tagelöhner, Leute, die eigentlich nur die ganze Zeit von der Hand in den Mund gelebt haben, jetzt unter den Bedingungen der Ausgangssperre und so eigentlich gar keine Möglichkeit mehr haben, sich überhaupt zu ernähren. Also bei denen bedeutet jetzt wirklich zu Hause zu bleiben, zu verhungern quasi. Und genau, also das würde ich schon sagen, das sind jetzt so, also eigentlich steht da gerade echt eine krasse soziale Krise ins Haus, die sich, wenn man, also wenn es jetzt tatsächlich auch noch zu einer verschärften ökonomischen Krise kommen sollte, die auch noch das überholt, was 2008, 2009 passiert ist, also jetzt mit Corona quasi als Auslöser, nicht als Ursache, aber als Auslöser, dann kann das ja echt die Lebensgrundlage von wahrscheinlich Millionen bis Milliarden Menschen in Frage stellen. Deswegen würde ich auf jeden Fall auf diese Frage auf jeden Fall bejahen, dass das Corona auch eine soziale Krise vor allen Dingen bedeutet.
Ein Wort, was ja jetzt so die ganze Zeit ja in den Mund genommen wird, sei es von Politikerinnen, von Leuten, aber auch untereinander, ist das Wort der Solidarität. Wenn ich mir jetzt aber eben auch anschaue, wie sowohl auf individueller Ebene Menschen handeln, also dass sie halt irgendwie Hamsterkäufe machen, immer wieder auch so Sätze fallen wie, ja, wir bekommen ja eh alle das Corona und ich gehöre ja nicht zur Risikogruppe auf der einen Seite, dann aber auch auf der höheren Ebene sozusagen, auf der nationalstaatlichen Ebene darüber diskutiert werden muss, ob man jetzt gemeinsame europäische Kredite aufnimmt, frage ich mich tatsächlich irgendwie, ja, wie solidarisch ist denn eigentlich unsere Gesellschaft gegenwärtig? Was würdet ihr denn da sagen?
Also ich würde erstmal sagen, dass von Solidarität jetzt da erstmal nicht allzu viel zu sehen ist, bis auf die Nachbarschaftsinitiativen, wo sich Leute darum bemühen, dass eben Einkäufe und andere wichtige Erledigungen für Leute erledigt werden, die halt so aus der Risikogruppe sind oder die vielleicht auch, es gibt auch so Aushänge, wo sich Leute anbieten als Kinderbetreuung für Leute, die im Einzelhandel arbeiten oder in der Pflege. Genau, also da würde ich das auf jeden Fall sehen, dass das schon so solidarische Ansätze sind. Aber ich würde sagen, ansonsten den Rest so unter Solidarität zu fassen, finde ich jetzt eigentlich auch schwierig. Also bei den Hamsterkäufen bin ich so ein bisschen gespalten. Da hatten Lisa und ich auch uns schon mal drüber unterhalten. Also erstmal bin ich mir nicht so ganz sicher, welches Ausmaß das tatsächlich auf einer individuellen Ebene hat. Also ich denke auch so, dass tatsächlich erstmal Leute wahrscheinlich viel auch so an Vorräten einkaufen und jetzt ganz viel auch so zu Hause kochen, wo sie vorher vielleicht in den Imbiss gegangen sind und sich also von draußen irgendwie was zum Kochen geholt haben. Also ich denke, da fällt vermutlich auch einfach mehr Einkauf an. Und dann würde ich sagen, dass ich das auch so eine eigentlich ziemlich verständliche Reaktion finde auf eine Situation, wo man denkt, dass alles so ein bisschen aus den Fugen gerät, da wo man Angst hat, die Kontrolle zu verlieren. Und vielleicht auch nicht so richtig drauf bauen kann, was einem die Politik so sagt. Also ich würde jetzt auch denken, mal angenommen, irgendwo werden Sachen knapp, dann bin ich mir nicht sicher, ob die das in der Tagesschau tatsächlich erzählen würden, weil sonst geht der Run auf die Supermärkte ja erst recht los. Also vielleicht ist da auch so ein bisschen so ein Misstrauen einfach drin. Ich glaube, dass das halt auch ganz viel damit zu tun hat, dass die Angelegenheiten alle auch sehr intransparent sind und dass es ein Versuch ist, ein bisschen so Kontrolle zurückzuerlangen und ich meine, ansonsten muss sich in der Gesellschaft ja auch jeder so ein bisschen um sich selber kümmern. Also dass das jetzt in der Krise da so an der Stelle dann auch so weitergeht, überrascht mich jetzt eigentlich nicht. Und ich würde so sagen, auf so einer nationalen Ebene würde ich sagen, dass das da auch so eine eher so eine Rette-sich-wer-kann-Politik ist. Also dass man zum Beispiel auch die Ausfuhr medizinischer Güter verbietet und diese krasse Abwehr von Migration. Und dass jetzt da Leute wirklich an den Rändern der EU eigentlich dem Sterben überlassen werden quasi. Ja, also das würde ich schon jetzt erstmal sagen, dass das, also das, was man so sieht, was der Staat jetzt gerade so macht, ist, dass er damit zu tun hat, dass die Wirtschaft am Laufen gehalten wird, dass jetzt irgendwie diese Gesundheitskrise einigermaßen bewältigt wird und dass außerdem noch so die Leute durch so Einmalzahlungen oder sowas davon abgehalten werden, dass sie jetzt vor dem Nichts stehen und dann vielleicht auch sich sozialer Unfrieden ausbreitet, was man auf jeden Fall ja auch verhindern will.
Ja, ich finde, dass teilweise so die Hilfsbereitschaft von Leuten in dieser Rhetorik auch ein Stück weit ausgenutzt wird und das dann so als Solidarität deklariert wird. Also ja, so ein bisschen dieses Narrativ von, wir packen jetzt alle gemeinsam an und schaffen es durch die Krise. Und ganz viele Leute wollen, wie gesagt, in diesen Nachbarschaftshilfen auch helfen und tun das auch. Und genau, es gehen jetzt Leute in die irgendwie Spargelernte als Erntehelferinnen oder sowas, weil sie denken so, das ist wichtig und da ja auch viele Arbeitskräfte gerade wegfallen. Und ich finde, also so, genau, und ich finde, da wird aber ein sehr ungleichmaß an Solidarität, ein sehr ungleichen Maß an Solidarität quasi gesetzt. Also so, ich finde, es gibt total krass diese Rhetorik von, wir müssen jetzt buckeln, wir müssen uns jetzt anstrengen, wir müssen das jetzt gemeinsam durchstehen und das gilt dann für die Beschäftigten in der Pflege oder für die Ersatzerntehelferinnen oder für die Ehrenamtlichen oder für die Eltern, die ihre Kinder davon abhalten sollen, rauszugehen. Aber es gibt ja auch schon so Memes, die sich darüber lustig machen, dass das gleichzeitig nicht gilt für Vermieter, dass es gleichzeitig enorme Rettungsspritzen und Zusagen an die Wirtschaft gibt, wo gesagt wird, das müsst ihr nicht alleine tragen, das kann nicht sein, dass man euch das zumutet. Wir helfen euch über diese Krise. Und ich finde, da gibt es einfach so einen komischen Touch in der Erzählung von Solidarität, von wer soll eigentlich wie anpacken, wer soll sich eigentlich wie zusammenreißen, wer soll eigentlich wie helfen und wem will man das nicht zumuten.
Du hast jetzt gerade, Lisa, eben auch schon ein wichtiges Thema eigentlich angesprochen, indem du nochmal darauf hingewiesen hast, bestimmte Berufe, da stellt sich eigentlich gar nicht die Frage, ob sie quasi anpacken und ihren Job weitermachen, nämlich diese sogenannten systemrelevanten Berufe, Menschen im Gesundheitswesen, in der Pflege, aber auch eben Verkäuferinnen, also Menschen im Einzelhandel. Für die gibt es ja jetzt eben auch zumindest symbolische Wertschätzung und Anerkennung, ob das jetzt irgendwelche Online-Demonstrationen sind, Online-Aktionen auf Instagram oder aber eben auch Klatschen um 21 Uhr oder irgendwelche Kirchenglocken. Das könnte man jetzt sagen, ja, ist schön, ist auch ein nettes Symbol, aber mehr halt vielleicht auch nicht, beziehungsweise jetzt in den Zeiten ist es gerade sehr präsent. Keine Ahnung, was ist, wenn sich die Sache wieder normalisiert hat. Für wie nachhaltig haltet ihr denn diese Wertschätzung?
Also ich denke, irgendwie was interessant daran ist und was vielleicht auch eine positive Wirkung haben könnte, das muss man dann im Nachhinein beurteilen, ist, dass jetzt also ja schon so in den Fokus rückt, welche Tätigkeiten jetzt gerade von großer Bedeutung sind und welche Tätigkeiten schon die ganze Zeit von großer Bedeutung sind für diese Gesellschaft, ohne dass sie in dieser Rolle so wahrgenommen werden. Also das fängt an bei der Pflege, aber genau bei Putzkräften, Erntehelfern, also bei diesen ganzen Jobs, die ja eigentlich, muss man sagen, einerseits so ganz grundlegende Bedürfnisse in der Gesellschaft erfüllen. Also es meinte Lisa ja auch schon vorhin, dass jede Gesellschaft sich um die Erledigung dieser Aufgaben irgendwie kümmern muss. Und andererseits sind es halt Jobs, die häufig total scheiße bezahlt sind. Also gerade im Einzelhandel, da wird massiv Tarifflucht, Union-Busting, Lohndumping betrieben. Also das geht so stark auf die Kosten der Beschäftigten. Also dass es ja eigentlich schon krass ist, dass man einerseits so schlechte Arbeitsbedingungen in diesen Berufen hat und andererseits sind sie so grundlegend für unser Überleben und vielleicht so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt werden. Das finde ich also schon interessant und frage mich schon, ob das vielleicht langfristig was so macht mit unserem Denken über die verschiedenen Berufe und so weiter und wie man eine Gesellschaft vielleicht auch rationaler organisieren könnte. Aber ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass die Dankesbotschaften und auch das Klatschen, auch wenn die Leute, die das dann also jetzt machen, also irgendwelche Leute an ihren Balkons und so, das jetzt subjektiv nicht so wahrnehmen, aber dass das schon eigentlich ein bisschen zynisch ist, wenn man sich überlegt, unter welchen Bedingungen die Leute über Jahre hinweg gearbeitet haben, wo die Arbeitsbedingungen über die Jahre hinweg immer schlimmer geworden sind. Und dass es jetzt ja in dieser Wertschätzung, die ihnen zuteil wird, ja eigentlich aber auch die Anrufung gibt, so dass sie jetzt aber eigentlich damit auch nicht aufhören dürfen. Also es ist nicht so richtig eine freiwillige Entscheidung, ob die das jetzt machen wollen oder nicht, sondern irgendwie müssen sie es. Also wenn jetzt Pflegekräfte zum Beispiel, das ist glaube ich gerade auch in anderen Ländern ein Phänomen, zum Beispiel an die Presse gehen und erzählen, was für schlechte Bedingungen sie gerade in den Krankenhäusern haben, um diese Gesundheitskrise zu bewältigen. Also vor allen Dingen, was eben die Ausstattung mit diesen Schutzmaterialien anbelangt und so, dann werden die Leute halt zum Teil gefeuert zum Beispiel. Und irgendwie ist es ja schon so eine Anrufung, dass die Leute jetzt sich selbstlos opfern müssen für ein größeres Gesamtinteresse und dann auch ein bisschen eigentlich egal ist, wie es den Leuten individuell damit geht. Also jetzt mal angefangen damit, dass die Leute, also krass auch, wenn, also zum Beispiel, wenn man sich so Berichte von Putzkräften anschaut, auch krass selber ihre Gesundheit gefährden, wenn sie jetzt irgendwelche Flächen desinfizieren oder Pflegerinnen ihre Gesundheit sowohl psychisch als auch physisch riskieren, wenn sie sich mit dieser hochinfektiösen Krankheit beschäftigen. Und genau, jetzt in Italien kam jetzt auch nochmal raus, wie viele Pflegerinnen und Ärzte tatsächlich auch selber am Virus erkrankt gestorben sind. Genau, und dass sich dagegen jetzt zu Wehr zu setzen, jetzt aber nicht akzeptiert würde. Und Lisa meinte ja auch vorhin schon, dass jetzt in NRW darüber nachgedacht wird, ob man Ärztinnen, also ausgebildete Ärztinnen und Pflegerinnen, die vielleicht auch gar nicht in dem Beruf tätig sind, jetzt zwangsverpflichten kann, dass sie jetzt wieder da tätig werden. Also ich finde schon, dass es eigentlich eine ziemlich unmögliche Anforderung ist an die Leute. Jetzt halt auch in diesem kaputten Gesundheitssystem jetzt wieder anzupacken, wo sie vorher vielleicht auch die Entscheidung getroffen haben, dass sie sich diese Arbeitsbedingungen halt nicht geben wollen. Also kenne ich auch selber einige in meinem Umfeld, die da eine Ausbildung haben und sagen, unter diesen Bedingungen will ich da auf gar keinen Fall weiterarbeiten, weil es macht mich halt kaputt. Genau, und was dann nach der Krise passiert, will ich jetzt auch erstmal annehmen, dass da sich dann, also dass dann die Aufmerksamkeit auch relativ schnell wieder weg ist und dass sich dann nicht drum gekümmert wird, was ist mit der Personaluntergrenze, was ist mit der Personalbemessung, was ist mit der Entlohnung? Was ist mit der Tarifbindung? Also, oder vielleicht auch, was müssen wir tun, um halt bestimmte, also ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auf Pflegerinnen und Ärzte zukommt, vielleicht auch traumatische Effekte auf sie haben wird. Also wer kümmert sich dann um die Leute, die sich jetzt halt so krass aufopfern sollen für uns? Also irgendwie scheint mir diese Wertschätzung, die ihnen jetzt zuteil wird, schon so ein bisschen doppelwürdig zu sein. Ja, also hat auch, glaube ich, irgendwie was Bedrohliches für die Leute.
Möchtest du noch was ergänzen, Lisa?
Ja, ich glaube auch, das ist ein Stück weit Ausdruck von Ohnmacht. Also man erkennt erstmal quasi die Relevanz dieser Berufe irgendwie, merkt, dass man auch im eigenen Leben davon abhängig ist, dass diese Berufe weiter funktionieren. Die meisten Leute, die klatschen, sind ja erstmal nicht in diesen Berufen tätig, sind selber nicht die Entscheidungsträger, die quasi die Politik, Arbeitspolitik der letzten Jahre in den Unternehmen oder vom Staat da irgendwie mitgetragen haben. Und ich finde, es ist aber auch ein Ausdruck von so einer sehr starken, ja, sowas wie Naivität oder Entpolitisierung vom Erkennen gesellschaftlicher Zusammenhänge. Und verbleibt, glaube ich, deshalb in dieser Hilflosigkeit und würde mich Maria da absolut anschließen, dass es ja viel mehr darum gehen muss, diese quasi Konflikte, diese sozialen Konflikte oder diese Corona-Konflikte als ökonomische und politische Konflikte und eben auch Arbeitskämpfe zu erkennen. Und da dann vielleicht nicht zu meckern, wenn die Pflege in den Streik geht oder andere systemrelevante Berufe, sondern genau das zu unterstützen.
Wir haben jetzt viel über, in Anführungsstrichen, Erwachsene gesprochen und Arbeitsbedingungen. Allerdings ist ja auch eine ganz große Gruppe betroffen, nämlich Kinder und Jugendliche. Also wir haben auch im Programm von Radio Frei viel schon über Bildung gesprochen, Homeschooling und da auch die Herausforderungen, die da jetzt auch an Lehrerinnen und Lehrer gestellt sind, da halt möglichst Ungerechtigkeiten abzufangen. Nun ist es aber auch gerade im außerschulischen Bereich, das ist ja auch etwas, was, glaube ich, auch vor Corona gar nicht wirklich vielen Leuten im Kopf ist oder präsent ist für die, dass ja auch gerade sowas wie Jugendhäuser, Freizeitangebote halt eben auch eine ganz wichtige Anlaufstelle waren und auch eben immer noch sind, wenn es darum geht, ihren Nachmittag, die Zeit nach der Schule zu gestalten, aus unterschiedlichsten Gründen. Jetzt sind ja diese Angebote weggebrochen. Lisa, ihr als Falken habt ja auch Angebote der außerschulischen Jugendbildung. Welche Folgen hat denn dieser Kontaktverbot, die Schließung der Angebote eben für Jugendliche?
Genau, ich glaube, man kann jetzt gar nicht so genau differenzieren quasi. Der Wegfall der Schule hat den Einfluss auf die Kinder und Jugendliche und das Wegfallen von außerschulischen Angeboten hat den Einfluss auf Kinder und Jugendliche, weil quasi ja die Gesamtheit der Einschränkungen sich natürlich dann zusammen auf das Leben von Kindern und Jugendlichen niederschlägt. Und ich würde sagen, auch da kann man sagen, dass es sehr große Unterschiede gibt, wie stark sich das auf Kinder und Jugendliche auswirkt. Die sind halt gerade extrem auf ihre Familie zurückgeworfen. Und wie gut das läuft, hängt jetzt einfach sehr stark davon ab, wie diese Familie konstituiert ist. Also da gibt es natürlich einerseits die sozioökonomische Situation, wie viele Ausweichmöglichkeiten gibt es zu Hause, wie viel technische und finanzielle Möglichkeiten gibt es für Handys, Computer, Internet, Datenübertragung, um mit Freunden und Freundinnen in Kontakt zu bleiben. Es gibt ja schon ganz viele Angebote, sowohl von Schulen als auch von Freizeiteinrichtungen, mit denen Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben. Also es gibt so Spieletreffs online, Austausch- und Gruppenchats online, verschiedene Aktivitäten, die man zusammen organisiert. Und die Frage ist aber halt, wen erreichen diese Angebote und wie gut können Kinder und Jugendliche darauf zugreifen? Bei der Nachhilfe sieht man es auch ganz stark. Es gibt jetzt, ich habe es jetzt neulich gegoogelt, weil wir auch eine Hausaufgabenhilfe machen wollen. Da gibt es halt einfach super viele richtig teure Bezahlangebote. Es gibt auch schon super tolle Angebote für Spiele für Kinder und Jugendliche zu Hause, die dann aber auch kosten, also wo per Post einem dann so Rätsel zugeschickt werden und so weiter. Genau. Genau, also das eine ist die sozioökonomische Situation, auch wie stark sind die Eltern jetzt von Kurzarbeit betroffen und vor allem, glaube ich, auch wie viele Elternteile gibt es, die quasi involviert sind. Und ich denke, auch für Mütter ist es eine besondere Belastung, weil Lohnarbeit und Haushalt und Kindeserziehung eh nicht gut unter einen Hut zu bekommen sind und sich das jetzt natürlich nochmal intensiviert, wenn diese ganzen Freizeiteinrichtungen wegfallen, wo Kinder und Jugendliche sonst auch ihre Zeit verbringen. Ich glaube, für Kinder und Jugendliche fallen halt ganz wichtige Sozialkontakte weg, nämlich der Kontakt zu Gleichaltrigen. Und ich glaube, dass diese Räume wie Jugendclubs, Kindertreffs und so weiter auch Entfaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche außerhalb der eigenen vier Wände sind, also unabhängiger von den Eltern, einen Raum sich auszuprobieren und weiterzuentwickeln. Das fehlt auf jeden Fall auch gerade massiv und wird, glaube ich, von Einrichtungen so gut wie möglich quasi digital kompensiert, aber das ist wirklich sehr eingeschränkt. Und dann unabhängig vom sozioökonomischen Status spielt natürlich auch nochmal die Sozialbeziehung in der Familie eine besondere Rolle für Kinder und Jugendliche. Also in den schlimmsten Fällen ist für Kinder und Jugendliche die Familie ein Ort des Terrors, nämlich in diesen Kindeswohlgefährdungsfällen, also egal, ob es jetzt um sexuelle, körperliche oder psychische Gewalt geht oder um sowas wie Verwahrlosung. Da kann das für Kinder und Jugendliche gerade natürlich eine absolute Katastrophe bedeuten, nicht rauszukommen.
Wir haben jetzt einen, ich finde tatsächlich ein bisschen, wahrscheinlich sehr realistischen, aber auch ein bisschen pessimistischen Blick auf die ganze Situation geworfen. Man könnte nun aber auch sagen, es entstehen Nachbarschaftshilfen und Solidaritätsgruppen. Ganz fundamentale Fragen werden gerade derzeit diskutiert. Diskussionen um das Grundeinkommen kommen auf und eben dadurch, dass bestimmte Probleme jetzt halt einfach massiv sichtbar werden, wie ein privatisiertes Gesundheitswesen und so weiter, kann man da ja auch neue Diskussionen anfangen. Für wie realistisch haltet ihr das denn? Oder andersrum gefragt, so bei welchen Punkten seht ihr denn das größte Potenzial, dass eben dann auch da vielleicht, naja, gestärkt aus der Krise rausgegangen werden kann oder vielleicht wirklich auch nachhaltig ein neuer Blick, neues Handeln irgendwie vielleicht sich raus ergibt?
Also ich würde sagen, dass man, glaube ich, gerade total schwer abschätzen kann, was nach der Krise bedeutet. Also ich kann mir gerade nicht so richtig vorstellen, dass es in ein paar Monaten einfach alles wieder so back to normal ist, weil sich gerade auch richtig große Verschiebungen auf ökonomischer Ebene abzeichnen. Und also es wird ja auch mehrfach so gesagt, die Zeit nach Corona wird nicht dieselbe Zeit sein wie die vor Corona. Und mir scheint es einleuchtend, dass wir gerade, glaube ich, vor großen Verschiebungen stehen, dass man, glaube ich, gar nicht so richtig abschätzen kann, wie sieht die Zeit nach Corona eigentlich so richtig aus. Ich glaube, das ist offen. Also ich meine, jede historische Situation ist irgendwo ein bisschen offen, aber ich glaube schon, dass da jetzt die Frage ist vor allen Dingen, wie jetzt mit dieser, also wenn es jetzt auch zur ökonomischen Krise kommen sollte, was im Zuge dessen halt passiert. Und ich glaube, da wird es zu sozialen Kämpfen kommen, zu Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz, genau auch zu solchen Diskussionen, die du gerade genannt hast. Und ich glaube, was mir da gerade, also ich kann das auch selber gerade langfristig nicht einschätzen, aber was mir gerade eigentlich am vielversprechendsten erscheint, ist genau diese Diskussion darum, welche Berufe sind eigentlich für unser Überleben wichtig? Ist es eigentlich gerecht? Also das würde mich eigentlich auch mal interessieren. Ich meine, ich bin jetzt hier auch quasi immer zu Hause und komme nicht so viel ins Gespräch mit Leuten, die jetzt gerade dann noch tagtäglich in irgendwelche Fabriken oder irgendwie Großraumbüros fahren müssen oder so. Aber wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man gerade unter eigentlich auch riskanten Bedingungen, sei es jetzt am Arbeitsplatz konkret oder in der Bahn oder im Bus auf dem Weg dahin, Tätigkeiten nachgehen muss, die einem gerade angesichts der Situation auch gar nicht so besonders sinnvoll erscheinen. Und andere Leute können aber im Homeoffice arbeiten zum Beispiel. Also was macht das? Da lassen sich auch ganz klar Anhaltspunkte dafür finden, dass es eher so die besser bezahlten White-Collar-Jobs sind, die gerade natürlich ist es auch auf eine andere Art und Weise strapaziös mit den Kindern vielleicht zu Hause und so weiter, aber relativ sicher so von zu Hause aus arbeiten können und andere setzen gerade so ihre Gesundheit aufs Spiel für Sachen, die vielleicht sogar viel wichtiger sind als die Sachen, die im Homeoffice stattfinden, also jetzt mal so von so einer gesellschaftlichen Warte aus betrachtet, also welche Bedürfnisse das erfüllt, aber auch vielleicht die Sachen erledigen müssen, die für sie aber gar keinen Sinn gerade ergeben. Und also ich glaube, wenn das vielleicht eine Debatte darum starten könnte, wie sieht eigentlich die Arbeitsteilung in unserer Gesellschaft aus? Wer macht eigentlich bestimmte Berufe? Welchen Zweck haben die Berufe? Was davon ist wichtig für unser Überleben? Und wie wollen wir vielleicht auch Gesellschaft, also vielleicht entsteht auch eine Debatte darum, wie man Gesellschaft anders einrichten kann, also ganz vielleicht. Also es gibt ja auch viele Leute, die so sagen, wenn die Zeit nach Corona muss auch, also wenn diese Ökonomie wieder richtig hochgefahren wird und so weiter, dann muss zum Beispiel auch der Klimaschutz beachtet werden, stärker als vorher. Und eigentlich kann es nicht so richtig so ein Zurück zum Normalen von vor Corona geben. Und wenn solche Debatten, glaube ich, irgendwie stärker geführt worden würden in der Öffentlichkeit, ich glaube, das wäre schon eine Chance. Aber es lässt sich gerade schwer absehen, finde ich. Aber es gibt so Ansatzpunkte davon.
Dem würde ich mich anschließen. Und ich glaube, so jede Stimme, die sowas wie einerseits ein utopisches Moment mit in diese Debatte mit reinbringt, also dass diese Gesellschaft nicht so weiterlaufen muss, wie sie bisher lief und dass es da einen Haufen Probleme zu lösen gibt. Und auch jede Stimme, die sowas wie ja das Befrieden oder ja so Verschweigen von Konflikten, die es gibt bei der Diskussion um gesellschaftliche Arbeitsteilung, genau, ich glaube, jede so eine Stimme ist total gut in der Debatte und deshalb lese ich auch sehr gern den Blog Solidarisch gegen Corona und genau, erlebe das gerade auch sehr produktiv mit vielen Leuten quasi über Corona zu diskutieren und was das gesellschaftlich eigentlich bedeutet.